Der zentrale Punkt, um den es geht, ist Vertrauen.
Was wäre, wenn wir keine Zivilgesellschaft mehr hätten? Die NGO-Debatte. Ein Podcast von Viktoria Strachwitz und Michael Seberich.
Willkommen zu Folge 2 von Die NGO-Debatte. Heute reden wir über eine Frage, die alle fordern, aber kaum jemand wirklich durchdrungen hat. Wer kontrolliert eigentlich die Zivilgesellschaft? Mit dabei natürlich Michael Seberich.
Und natürlich du, Viktoria Strachwitz, die Journalistin, die findet, dass diese erhitzte NGO-Debatte endlich mal Fakten statt Bauchgefühle braucht.
Dafür haben wir heute eine Frau zu Gast, die Verantwortung in einer Größenordnung trägt, die viele gar nicht wahrnehmen. Eva Maria Welskop-Deffer, Präsidentin des Deutschen Caritasverbands. Willkommen.
Hallo.
Frau Welskop-Deffer, lassen Sie uns direkt einsteigen. Ist es tatsächlich so, dass die Caritas nach dem Staat der größte Arbeitgeber in Deutschland ist?
Ja, das hört man oft und liest man auch immer wieder. Und es ist auch nicht wirklich falsch, aber ich glaube, es lohnt sich, gerade wenn es hier heute um Fakten und den Blick auf die Details geht, nochmal richtig hinzuschauen. Wenn wir davon sprechen, dass der Staat der größte Arbeitgeber sei, dann wird sich das für einen bayerischen Beamten und für einen Angestellten in Rostock auch nicht so anfühlen, als hätten beide den gleichen Arbeitgeber, sondern sie sind bei unterschiedlichen Dienstherren beschäftigt und sie können auch nicht, wenn sie vom einen Arbeitgeber zum anderen wechseln, also von Bayern nach Rostock oder von Rostock nach Bayern, davon ausgehen, dass sie da automatisch mit besonders offenen Armen empfangen werden. Das heißt, wenn man den Staat als Ganzen, als Arbeitgeber bezeichnet, addiert man eigentlich ziemlich viele Äpfel und Birnen und ähnlich ist das bei der Caritas auch. Alle unsere Ortscaritasverbände, unsere Diözesan-Caritasverbände, die Einrichtungen und Träger, die sich unter dem Dach des Deutschen Caritasverbandes organisieren, sind selbstständige Arbeitgeber, sie haben eigene vereinsrechtliche Strukturen und sie haben Arbeitsverträge mit ihren Beschäftigten, was allerdings stimmt und deswegen ist es auch gar nicht so falsch, dass es immer wieder zu lesen ist, sowohl für den öffentlichen Dienst einerseits als auch für die Caritas andererseits gilt jeweils ein eigenes Tarifwerk. Insofern denke ich, können wir die 750.000 Beschäftigten bei der verbandlichen Caritas durchaus als Teil einer relevanten Familie ansehen. Und ich will aber gleich sagen, weil es ja hier um NGOs geht, um Zivilgesellschaft, zu diesen 750.000 Beschäftigten, beruflich Beschäftigten, kommen alles in allem wohl gut 500.000 Menschen, die sich in und für die verbandliche Caritas ehrenamtlich engagieren. Und ich glaube, wir kommen da heute nochmal drauf zurück. Gerade dieses ehrenamtliche, dieses freiwillige Engagement qualifiziert uns als Teil der Zivilgesellschaft.
Sie führen ja damit eine Organisation, die größer ist als jeder DAX-Konzern und erreichen damit auch noch Millionen Menschen jeden Tag. Was bedeutet das für Sie ganz persönlich?
Ja, ich profitiere sehr davon, dass immer dann, wenn ich im Land unterwegs bin, bei Ortscaritasverbänden, bei Trägern, mir deren Arbeit anschaue und mich berühren lasse von der unglaublichen Empathie und wirklichen Nächstenliebe, die die Arbeit der Kollegen und Kolleginnen prägt, für meinen eigenen Job, weil wir sind natürlich im Dachverband, im Spitzenverband für das politische Geschäft zuständig. Wenn man das nur vom Schreibtisch aus tun möchte, dann glaube ich, verliert man den nötigen Schwung. Aber wenn man dann vor Ort ist und sieht, da gibt's einen kleinen Träger im ländlichen Raum, der mit viel Mühe ein mobiles Angebot der allgemeinen Sozialberatung aufgebaut hat, der sich über Monate darum gekümmert hat, dass es irgendwie refinanziert wird, der Spenden eingesammelt hat, damit das Auto überhaupt angeschafft werden konnte und der jetzt auch Wege findet, dieses Auto für den Betrieb regelmäßig nutzen zu dürfen, obwohl es irgendwelche Auflagen gibt, die das eigentlich alles unmöglich machen. Also wenn Sie da mit den Kollegen und Kolleginnen diese Mühen des Alltags besprechen und sehen, wie die Ratsuchenden dankbar sind für ein solches Angebot, dann spüren sie, wie wichtig das ist, dass wir in Berlin auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen für all diese vielfältige Arbeit immer wieder neu anpassen und weiterentwickeln.
Wir reden ja heute jetzt über die Kontrolle der Zivilgesellschaft. Jetzt würde ich dann bei Ihnen, bei der Caritas, da auch gerne mal anfangen. Sie sind ja Teil der Initiative Transparente Zivilgesellschaft. Sie stehen im Lobbyregister. Beides machen Sie freiwillig. Können Sie vielleicht so ein bisschen erklären, was das bedeutet und warum Sie das machen, warum Sie sich da selbst verpflichten?
Manchmal fragen mich das meine Kolleginnen auch, weil tatsächlich die Regeln, die sich der Gesetzgeber jetzt für zum Beispiel das Lobbyregister gegeben hat, machen uns richtig, richtig viel Arbeit. Also da binden wir Monat für Monat Personalressourcen, die uns an anderer Stelle fehlen. Und es ist ja nicht so, dass wir sagen können, bloß weil wir jetzt uns verpflichtet haben, diese Lobbyregisteranforderungen zu erfüllen, haben wir jetzt einen Personalaufwuchs, sondern die Arbeitszeit, die da reingeht, die fehlt dann für anders. Und deswegen will ich vorausschicken, dass ich mir schon auch erhoffe, dass bei all diesen gesetzlichen Regelungen auch Evaluationsschleifen nochmal genutzt werden, um zu schauen, ob jetzt wirklich alles, was gut gemeint war, auch gut gemacht ist. Und das gilt ja für alle Ebenen. Das betrifft ja nicht nur den Bund, betrifft ja auch die europäische Ebene und so weiter. Also da würde ich mal sagen, da ist aus unserer Sicht schon auch manches sehr mühsam. Nichtsdestotrotz stimmt es, was Sie sagen. Wir haben freiwillig entschieden, dass wir uns dieser Regulatorik unterwerfen. Und der zentrale Punkt, um den es geht, ist Vertrauen. Wir leben in einer Zeit, wo alles, was als verborgen empfunden wird, wo die Fantasie entsteht, da würde etwas verheimlicht, automatisch Misstrauen weckt. Und Vertrauen ist für eine Institution wie den Deutschen Caritasverband die Goldwährung, damit wir tatsächlich in der Politik die Ziele erreichen können für unsere, ja häufig zu einer eigenen Vertretung ihrer Interessen nicht befähigten Klientel, damit wir da Gehör finden, damit man uns vertraut, dass wir nicht im eigenen Interesse agieren, sondern tatsächlich im Interesse derer, für die wir vorgeben zu sprechen. Aber auch an vielen anderen Stellen brauchen wir bei unseren Kundinnen, bei den Patientinnen, bei den Menschen, die bei uns Rat suchen, Vertrauen. Und dieses Vertrauen zu erhalten, ist unser allergrößtes Ziel. Und ich meine, wenn man sich da die jüngsten auch Überlegungen von Herrn Professor Elmar Falani zum Beispiel anschaut, wie intelligent er analysiert, dass in unserer Zeit Vertrauen viel wichtiger ist als je zuvor, weil die Welt immer komplexer ist und niemand von uns kann all das durchschauen, auf das er sich einlässt. Das fängt beim Internet an und hört bei irgendwelchen medizinischen Geräten nicht auf. Und gerade in dieser Welt, in der Vertrauen eine so wichtige Voraussetzung dafür ist, dass wir unseren Alltag überhaupt bestehen können, ist doch die Dynamik, mit der Vertrauen zerstört werden kann, wo ein kleiner Funken Misstrauen einmal gezündet hat, größer denn je. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht unsererseits eine solche Misstrauensdynamik entstehen lassen. Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Grund, warum wir uns diesen Mühen unterziehen.
Das ist ja das Vertrauen nach außen vor allem. Aber wie wird denn die Caritas so tatsächlich so Tag ein, Tag aus kontrolliert? Wenn das so eine große Organisation ist, gibt es da ja wahrscheinlich auch bestimmte Routinen, weil ansonsten würde das ja vermutlich nicht funktionieren.
Ui. Also ich würde mal sagen, wo werden wir als Caritas kontrolliert? Und ich habe ja eben schon gesagt, wer wir alles sind in dieser ganzen Vielfalt. Und da gilt natürlich das gesamte Spektrum öffentlicher Kontrollmechanismen. Das fängt beim Brandschutz an, geht über den Denkmalschutz. Das Jugendamt kontrolliert, ob wir tatsächlich die Führungszeugnisse unserer Beschäftigten haben, die mit den Jugendlichen zusammenarbeiten. Und natürlich da, wo wir öffentliche Gelder in Anspruch nehmen, wo wir gefördert werden, gibt es Abrechnungsmodi, wo wir detailliert nachweisen, wofür wir das Geld ausgegeben haben, dass keine Doppelförderung erfolgt ist, und das endet dann eben beim Bundesrechnungshof. Ich könnte jetzt noch eine ganze Weile mehr Institutionen aufzählen, die dann als, ne, wenn wir Gebäude bauen, muss man gucken, ob die Statik beachtet wurde. Also wie überall in unserer Welt viel Kontrolle, die darauf achtet, dass wir uns an alle Gesetze halten, die für uns einschlägig sind.
Das klingt nicht nach rechtsfreiem Raum. Das klingt nach einem Dauer-TÜV.
Ja, stimmt. Dauer-TÜV, aber wir fahren ja eben auch nicht nur ein Auto. Ne? Ja,
jetzt haben Sie das vorhin auch schon angedeutet, die Caritas ist ein kirchlicher Wohlfahrtsverband. Da fragen natürlich dann viele auch, ist das denn überhaupt Zivilgesellschaft? Und wie erklären Sie das dann?
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz herausfordernde Frage und spricht mehrere Punkte an. Erstens stellen wir fest, dass die Menschen ohnehin nicht wissen, was Wohlfahrtsverbände sind. Das ist von der Begrifflichkeit so altmodisch, da verbinden die Menschen überhaupt nichts Konkretes mit. Viele Menschen haben eine Vorstellung, was die Caritas ist oder was die Diakonie ist oder vielleicht auch was die AWO ist. Aber sobald wir unsere Sammelbezeichnung für uns selbst wählen, werden die Menschen verwirrt. Also das heißt, man weiß schon nicht, was ein Wohlfahrtsverband ist, und ob und inwiefern wir zur Zivilgesellschaft zu rechnen sind, ist noch zusätzlich unklar. Und dass diese zweite Dimension so unklar ist, hängt mit dem zusammen, wer und wie wir sind. Wohlfahrtsverbände sind nämlich hybride Organisationen. Wir sind auf der einen Seite wesentliches Netz der sozialen Infrastruktur. Unsere Einrichtungen und Dienste sind kleine Unternehmen. Da ist so eine Pflegeeinrichtung, hat viele Beschäftigte, hat einen Geschäftsführer. Also funktioniert letztlich von außen betrachtet nicht anders als ein privater Altenhilfeträger, auch wenn die dahinterliegenden Regeln der Gemeinnützigkeit dazu führen, dass wir eben keine Gewinne machen und beschränkt sind in der Rücklagenbildung und Ähnlichem. Aber das ist der Teil, wo wir als soziale Infrastruktur dafür sorgen, dass in unserem Land die Daseinsvorsorge subsidiär erbracht wird, nicht allein durch den Staat, sondern auch durch die gemeinnützigen Träger. Neben dieser Eigenschaft, soziale Infrastruktur vorzuhalten, sind wir aber auch Magnet, Andockstruktur für Ehrenamtliches, für freiwilliges Engagement. Und es sind zwei sehr unterschiedliche Eigenschaften, die uns kennzeichnen. Ich habe ja eben gesagt, 750.000 Hauptamtliche, etwa 500.000 Ehrenamtliche. Und diese Ehrenamtlichen, das sind Menschen, die einerseits, wenn man so will, zur Gesamtleistung der Einrichtungen beitragen, wenn da ein Besuchsdienst etwa ist in einer Altenhilfeeinrichtung, der ehrenamtlich erbracht wird, dann führt das dazu, dass die alten Menschen in dieser Einrichtung insgesamt besser versorgt werden. Aber es hat eben unmittelbar auch dieses zivilgesellschaftliche Selbstverständnis, wenn Menschen sich über Jahre als Lesepaten, als Lesepatinnen für Geflüchtete engagieren, wenn Menschen in der Caritas dann auch zu Demonstrationen gehen, wenn wir Appelle mit unterschreiben, dann hat das eine gesellschaftspolitische Dimension, und die legitimiert sich sehr stark durch dieses freiwillige, durch dieses ehrenamtliche Engagement. Und das ist wichtig, beides zu unterscheiden. Und ich will das auch hier gerne nochmal so stark hervorheben, weil wir in diesem Ehrenamtsdiskurs, in diesem Diskurs über zivilgesellschaftliche Organisationen die Bedeutung der Wohlfahrtspflege strukturell unterbewerten. Es gibt 680.000 zivilgesellschaftliche Organisationen in Deutschland. Ungefähr 3/4 von ihnen haben keinen einzigen Hauptamtlichen, also arbeiten rein ehrenamtlich. Das ist der Kaninchenzüchterverein, genauso wie die Umweltschutzaktionsgruppe und was einem auch sonst noch so einfallen mag. Und von dem Viertel der Organisationen, die mindestens einen hauptamtlich Beschäftigten haben, haben nur 5% mehr als 100 Beschäftigte. Und das sind ganz überwiegend wir. Und da muss man aber sagen, die vielen Beschäftigten, die Hauptamtlichen, die wir haben, sind ja anders als bei denen, die nur einen hauptamtlich Beschäftigten haben, nicht hauptamtlich Beschäftigte, die für die ehrenamtlich Tätigen sind. Also der Kaninchenzüchterverein, der größer wird und der sich plötzlich mit einer halben Stelle einen Geschäftsführer leisten kann, der weiß, dieser Geschäftsführer arbeitet für die Ehrenamtlichen, erleichtert ihnen die Arbeit, die Ausrichtung ihrer Wettbewerber und so weiter. Bei uns ist es so, die Hauptamtlichen, die in unseren Krankenhäusern als Ärzte, als Pflegekräfte tätig sind oder in unseren Jugendhilfeeinrichtungen als Pädagogen, sind in erster Linie für die Erbringung der Arbeit für die Klienten und Klientinnen da. Und wenn wir aber trotzdem das bleiben wollen, was wir sind, Magnet für zivilgesellschaftliches, freiwilliges Engagement, Motor der Zivilcourage, dann erfordert das auch in unseren Strukturen zusätzliche Anstrengungen, weil der Geschäftsführer einer Altenhilfeeinrichtung, der im Augenblick weder weiß, ob bei ihm das Geld regelmäßig und zuverlässig reinkommt, weil die ganzen Kommunen verspätet zahlen, der nicht weiß, ob er die Personaldecke hat, die er braucht für seine Menschen in seiner Einrichtung. Also dieser Geschäftsführer hat so viel Stress, dass dann die Frage, hat er noch die nötige Empathie, Zeit und Ruhe, um dem Besuchsdienst den Raum zu geben, um die Kerze im Vorraum anzuzünden, immer dann, wenn jemand in der Altenhilfeeinrichtung verstorben ist, und das wertzuschätzen und in den entsprechenden Dialog zu gehen. Also schon indem ich das erzähle, wird Ihnen, glaube ich, deutlich, dass das eine Zusatzaufmerksamkeit, eine Zusatzressource fordert, die nicht selbstverständlich vorausgesetzt werden kann, die aber für unsere Gesellschaft so wichtig wäre, weil wenn ungefähr 10% des freiwilligen Engagements, das wir in Deutschland messen, sage ich jetzt mal, wir gehen von ungefähr 30 Millionen Ehrenamtlichen in Deutschland aus, wo etwa 3 Millionen im Umfeld der freien Wohlfahrtspflege sich bewegen, dann sieht man, wie attraktiv es für viele Ehrenamtliche ist, genau in diesen Strukturen ihr Engagement erbringen zu dürfen, weil wer jetzt sagt, ich würde gerne für alte Menschen mal vorlesen oder ich würde mit denen gern spazieren gehen, der findet ja die alten Menschen nicht auf der Straße, sondern da ist es dann einfach zu sagen, okay, ich kenne eine Caritas-Altenhilfeeinrichtung, da weiß ich, wenn ich mich dahin wende, dann organisieren die das für mich, dann sagen die mir, ob Frau Müller eine Dame ist, die für Spaziergänge fit genug ist und so weiter. Also man findet Voraussetzungen, die die Selbstwirksamkeit der Ehrenamtlichen stärken. Deswegen, glaube ich, sind wir ein ganz, ganz wichtiger zivilgesellschaftlicher Akteur, der dafür sorgt, dass in Deutschland das freiwillige Engagement nachhaltig gesichert ist. Aber die Wahrnehmung ist, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ein bisschen verborgen.
Wie hatten Sie denn vorher die Caritas wahrgenommen, bevor Sie dort waren? Also haben Sie das, war das von Anfang an für Sie ein zivilgesellschaftlicher Akteur?
Das ist eine gute Frage. Als ich mich für den Deutschen Caritasverband entschieden habe, also tatsächlich der Anfrage gefolgt bin, mich um die Stelle als damals Vorständin Sozialpolitik zu bewerben, zu dem Zeitpunkt hatte ich das sehr klar vor Augen, aber in den Jahren vorher bin ich mir nicht so sicher. Also meine erste Begegnung mit dem Deutschen Caritasverband erfolgte im zarten Alter von 3 Jahren, weil ich in einem Caritas-Kindergarten war. Ich glaube, da habe ich Caritas eher mit Ordensschwester und Morgengebet verbunden als mit Zivilgesellschaft. Und wann das in meinem Leben sich verändert hat, kann ich echt gerade nicht so genau sagen.
Dann kommen wir mal zu einem Moment, der viel ausgelöst hat. Viele Organisationen hielten sich bei den Demos zum Schutz der Brandmauer Anfang des Jahres 2024 zurück, weil es zu politisch sei. Sie nicht. Warum haben Sie sich damals so klar positioniert?
Manchmal sind es ja so glückliche Fügungen, will ich mal sagen, die es einem dann auch leichter machen, Entscheidungen zu treffen. Wir haben als Caritasverband die Tradition, immer für jedes Jahr ein Agendathema zu beschließen, unter das wir die verbandliche Arbeit stellen. Und das ist immer ein verbandlicher Prozess, wo wir beraten. Und für das Jahr 2024 hatten wir uns entschieden für den Claim Frieden beginnt bei mir. Und das war in der ganzen Diskussion, die der Entscheidung vorausging, ziemlich umstritten. Also, dass wir das Friedensthema nehmen wollten, das hatte sich schon angedeutet. Aber wollten wir wirklich sagen, Frieden beginnt bei mir, oder wollten wir lieber sagen, Frieden beginnt bei dir oder bei uns? Darüber haben wir heftig gerungen. Und insofern, als es dann Anfang 2024 um die Frage ging, wollen wir uns an solchen Demos beteiligen, hatte ich die ganze Diskussion zu diesem Claim im Kopf. Und es war klar, wir wollten mit dem Claim ausdrücken, eine Bekräftigung, dass jeder und jede selbst die Verantwortung hat, aber auch die Chance hat, zur gesellschaftlichen Wirklichkeit beizutragen, ein Mutmach-Claim gegen Gefühle der Ohnmacht, gegen das Gefühl, dass meine eigene Handlungsreichweite viel zu unbedeutend ist, um etwas zu verändern. Und nach diesen Diskussionen war klar, gegen das Erstarken der Rechtspopulisten, gegen das Erstarken der Rechtsextremen wollten wir nicht einfach nur andere in die Pflicht nehmen, sondern wir wollten auch sofort selber sagen, wir sind dabei, etwas zu tun. Und dann waren natürlich Demonstrationen nicht die einzige Möglichkeit, aber eine Möglichkeit, um öffentlich sichtbar zu machen, wir sind viele, wir überlassen das, den öffentlichen Raum nicht den anderen. Und es hat sich, glaube ich, für uns alle als sehr richtig dargestellt, genau den Start dieser neuen Jahreskampagne zu verbinden mit den Aufrufen zu Demonstrationen.
Macht es dann das einfacher, wenn man da in so einer großen Organisation ist, wie der Caritas, zu sagen, da stelle ich mich vorne hin, gibt einem das auch so ein bisschen Schutz und Rückenwind sozusagen?
Es stimmt beides. Es stimmt, dass einem die Größe, wie Sie sagen, Rückenwind verleiht. Man fühlt sich eben von Anfang an nicht allein, weil Frieden beginnt zwar bei mir, aber wenn wir mit 50 Leuten dahin gehen, dann beginnt es schon bei uns und ich muss nicht meine Fahne alleine halten. Das ist in jedem Fall Rückenwind. Aber was mir in meiner ganzen Präsidentschaft immer sehr bewusst geworden ist, dass Größe auch zu einer besonders sorgfältigen Abwägung veranlasst, weil jeder von uns weiß ja, dass die eigene Entscheidung, und das gilt für mich als Präsidentin genau wie für einen Diözesan-Caritas-Direktor, mit Auswirkungen auf andere Teile der Organisation verbunden ist, sodass ein Reputationsschaden, der an der einen Stelle entsteht, die Arbeit der Kollegen und Kolleginnen erschwert, die an ganz anderer Stelle in der Republik unterwegs sind, weil am Ende wird man sagen, huch, die Caritas macht das. Auch wenn sie bei mir im Ort bisher bekannt war für jenes, muss ich doch mal hingucken. So, also das heißt, Größe bringt auch eigene Sorgfaltspflichten mit sich.
Was hat denn Ihre Rechtsabteilung, was haben Ihre Juristinnen damals gesagt? Haben die gewarnt oder eher Rückendeckung gegeben?
Ich habe keine professionellen Besonderheiten feststellen können.
Okay. Dann kommen wir mal auf die politische Reaktion 2025. 551 Fragen der Union. Ein Katalog, der 17 Organisationen unter Generalverdacht stellte. Zu laut, zu politisch, zu wenig neutral. Wie hat dieser Ton Ihre Arbeit erreicht?
Ehrlich gesagt, hat das am Anfang mit unserer Arbeit gar nicht so viel gemacht. Aber ich persönlich und auch Freunde und Kollegen von mir, wir waren schon sehr erschrocken, dass so kurz vor der Wahl die Spitze der CDU-CSU-Fraktion, es war ja wirklich die Spitze, die hier unterschrieben hat, was ja gar nicht unbedingt notwendig ist bei kleinen Anfragen, dass die Spitze der Fraktion ein solches Instrument zu nutzen für politisch klug ansah. Das hat eine Irritation ausgelöst in Bezug auf den Kurs der Union, gerade nachdem ja schon im Januar die Abstimmungen so komisch gelaufen waren. Und von daher, ich glaube, dass ich mache mir weniger Gedanken, was das mit der Caritas zu tun hat, als darüber, was das aussagt über den Zustand der Union.
War das dann für Sie so das Gefühl, Warnschuss oder eher so Weckruf?
Also ich meine, weder noch. Ich glaube, wir haben sehr genau in den letzten Jahren gespürt, dass wir als Caritas gefordert sind, Verantwortung zu übernehmen über unsere konkrete Arbeit in den Einrichtungen und Diensten hinaus für den Zusammenhalt der Gesellschaft insgesamt. Und Leisetreter wollen wir in keinem Fall sein.
Das kann ich gut nachvollziehen. Das andere, was ja da so überraschend ist, weiß ich, wie Ihnen das ging, dass irgendwie ein großes Informationsdefizit dazu, was Zivilgesellschaft eigentlich ist.
Absolut. Ja. Das absolut. Und deswegen beginnen wir auch jetzt viel öfter als früher Gespräche mit Politikern und Politikerinnen damit, dass wir denen erstmal so ein Handout rüberreichen, wo wir mal erklären, wer wir sind. Und das sagte ich ja gerade schon, nicht nur die Bevölkerung weiß nicht so schnell, was ein Wohlfahrtsverband ist. Das kann man auch nicht bei jedem jungen Bundestagsabgeordneten voraussetzen. Und wenn da falsche Vorstellungen im Kopf sind, dann werden automatisch auch falsche Schlüsse gezogen. Von daher sind die Zahlen, die ich eben in Erinnerung gerufen habe, dass wir zwar 750.000 hauptamtliche Mitarbeitende haben, aber auch 500.000 Ehrenamtliche. Das sind so Zahlen, die muss man wieder und wieder öffentlich wiederholen, damit auch verstanden wird, aus welcher Haltung heraus und mit welchem Engagement wir uns einmischen.
Schön, dass Sie bei uns im Podcast sind mit genau diesen Informationen. Als Präsidentin der Caritas sitzen Sie ja auch im ZDF-Fernsehrat. Wie vertritt man da denn Zivilgesellschaft? Haben Sie da dann einen anderen Blick als die anderen?
Naja, das also der öffentliche Rundfunk geht ja davon aus in seinem Regelwerk, dass der Programmauftrag kontrolliert werden soll durch Repräsentanten der Bevölkerung, und dafür gibt's Auswahlverfahren und Prinzipien. Und wenn man dann sieht, wer da alles drin ist, dann ist schon klar, dass ich mich als Präsidentin auch jeweils frage, welchen Blick sollte ich hineintragen in ein Gremium, in dem der Sport schon durch hochrangige Repräsentanten vertreten ist und in dem andere Gruppen auch vertreten sind. Und insofern achte ich bei meinen Wortmeldungen, bei meinen Einlassungen schon darauf, diese spezifische Caritas-Perspektive in den Vordergrund zu stellen. Das ist zum Beispiel, damit das nicht so abstrakt klingt, wir haben ja sehr häufig Programmbeschwerden zu bearbeiten. Da gibt's Menschen, die wenden sich an uns und sagen, diese und jene Sendung, die war unausgewogen, die war falsch, die hat ein verzerrtes Bild gezeichnet. Ich erinnere mich an eine sehr heftige Programmbeschwerde über die Sendung Die Superreichen. In dieser Sendung wurde sehr ausführlich dargestellt, ein ganz kleiner Anteil der Bevölkerung mit ihrem Reichtum nicht nur Umweltressourcen verbraucht, sondern auch Einfluss nimmt. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass es gut war, dass ich als Caritas-Vertreterin in den Gremien dabei war, weil es doch andere Kräfte gab, die versuchten, dem Argumenten des Beschwerdeführers sehr rasch zu folgen. Und ich habe darauf hingewiesen, dass natürlich diese große Ungleichheit, dieser skandalöse Reichtum von wenigen für die Armen, die in unseren Schuldnerberatungsstellen, in unseren wohnungslosen Einrichtungen unterwegs sind, eine Provokation darstellen können, und dass ich den Beitrag selbst völlig sachlich und korrekt empfunden habe. Und ich glaube, wenn ich da nicht als Vertreterin der Caritas im Fernsehrat gewesen wäre, hätte diese Stimme in der Bewertung tatsächlich gefehlt.
Interessant. Das heißt, Sie haben eigentlich eine Doppelrolle. Sie kontrollieren und gleichzeitig werden Sie eigentlich ständig kontrolliert, oder?
Gut, das ist ja oft im Leben so, ne? Man, wenn man auch, wenn man jemanden liebt, wird man auch geliebt. Also ich finde diese Beziehungen eigentlich normal.
Da wird ja immer deutlicher irgendwie, dass die Caritas, wenn Sie das beschreiben, ist ja auch so ein bisschen wie so ein Wasserstandsmelder für die Politik. Und wenn Sie heute auf Deutschland schauen, was melden Sie denn an die Politik? Wo brennt's?
Ja, das tatsächlich empfinde ich das so, dass unsere Einrichtungen und Dienste so eine Art Seismographenfunktion haben können, wenn das entsprechend genutzt wird. Wir haben erst vor 2 Wochen zum Beispiel unsere Schwangerschaftsberatungsstatistik veröffentlicht, und da sieht man, und das ist jetzt ein Beispiel für diese Seismographenfunktion, die Sie ansprechen, da sieht man, wie dramatisch überproportional der Anteil der Frauen und Familien in der Schwangerschaftsberatung ist, die mehr als 2 Kinder schon haben. Wir haben in Deutschland ja fast keine Mehrkindfamilien mehr. Es sind ja nur noch 15% der Familien, die mehr als 2 Kinder haben. In unserer Beratungsarbeit waren es 39% der Ratsuchenden, die ihr drittes oder ein weiteres Kind erwartet haben. Und das ist schon ein Hinweis darauf, dass offenkundig Familien mit vielen Kindern sich in Deutschland schwer tun, überall. Das fängt beim Wohnungsmarkt natürlich an, aber auch bei der Bewältigung des Alltags, wenn die Inflation die Lebensmittelkosten in die Höhe treibt. Das fand ich jetzt ein sehr eindrückliches Beispiel für mich, wo ich denke, da haben wir wirklich eine Chance, diese Wasserstandsfunktion zu erfüllen, setzt aber auch voraus, dass wir selbst unsere eigene Datenanalyse professionell weiterentwickeln. In unserer Satzung haben wir geschrieben, Not sehen, verstehen und handeln ist der Anspruch, dem wir uns stellen. Und dieses Verstehen, nicht nur hinzugucken, sondern auch dann eben die Daten so auszuwerten, dass so ein Unterschied zwischen 15% und 39% überhaupt wahrgenommen wird und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, das empfinde ich in so einem großen Verband als große Herausforderung, weil eigentlich werden die Daten ja erstmal nur in den jeweiligen Einrichtungen selbst erfasst. Also die einzelne Kita weiß, dass sie plötzlich mehr migrantische Kinder hat oder dass die migrantischen Kinder alle erst mit 5 Jahren in die Kita kommen. Daraus aber aggregierte Daten zusammenzuführen und dann die richtigen Schlüsse zu ziehen, auch zu schauen, ist das jetzt ein Phänomen, das überall in Deutschland ist oder gibt es Stadt-Land-Unterschiede? Dafür müssten wir eigentlich mehr Ressourcen haben, weil heute solch eine Datenauswertung natürlich möglich ist, wenn sie entsprechend digital hinterlegt ist. Und das heißt, man braucht einerseits die digitale Ausstattung, man braucht die Datenkompetenz an vielen Stellen und dann auch die verbandliche Bereitschaft, die Daten so zu teilen, dass jetzt nicht ein Ortskaritasverband Sorge hat, mit dem, was sie weitergeben, wird an anderer Stelle was Falsches gemacht. Und das alles unter den Datenschutzvorgaben in Deutschland. Aber daran arbeiten wir sehr stark. Und das halte ich für einen unserer Aufträge, diese Seismographenfunktion wirklich zu qualifizieren und zu gewährleisten.
Nein, danke. Ich will eine abschließende persönliche Frage. Wann haben Sie sich das erste Mal engagiert? Wann waren Sie so erst das erste Mal in Ihrem Leben so in Sachen Zivilgesellschaft unterwegs?
Es ist ja jetzt schon ein bisschen die Frage, ab wo beginnt Zivilgesellschaft? Also in so einem organisierten Kontext war das bei mir tatsächlich erst während des Studiums. Da habe ich mich einem kleinen Verein angeschlossen. Ziege hieß der, Zielgemeinschaftliche Entwicklung. Da ging es um Entwicklungshilfe, Zusammenarbeit. Aber natürlich ist das vorher schon grundgelegt gewesen. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass auf dem katholischen Mädchengymnasium, auf dem ich Abitur gemacht habe, man sich sehr viel Mühe gegeben hat, uns als Schülerinnen vorzubereiten auf solche Art von Engagement. Und da war eine Lehrerin, die hat zum Beispiel in der Mittelstufe das angeregt, dass wir immer in so Tandems für ein Schuljahr ein Ehrenamt übernahmen, so eine Aufgabe. Und ich habe mit meiner besten Freundin damals ein Jahr lang eine alte Frau besucht, die völlig allein war, die keine Angehörigen hatte und in ihrer Wohnung da vor sich hin lebte. Ich habe bis heute den Geruch dieser Wohnung in der Nase. Das, also auf Deutsch, stank es da und sah auch völlig vermüllt. Und das ein Schuljahr lang durchgehalten zu haben, da immer mal einmal die Woche hinzugehen und ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen mit der alten Dame zu sprechen, das war so meine erste Erfahrung in einer solchen zivilgesellschaftlich konkreten Aufgabe. Und ich glaube, ohne diese Prägung hätte ich nicht mein ganzes Leben lang dann so viele Sachen gemacht. Ich habe verschiedene Vereine gegründet und eine Genossenschaft gegründet und all sowas, was wir jetzt nicht aufzählen müssen. Aber das, ich glaube, es braucht eine frühe Hinführung. Und deswegen reden wir ja auch im Augenblick darüber, was Dänemark macht mit diesem Empathieunterricht. Wir reden über das freiwillige soziale Jahr, wo wir ja sehr froh sind als Caritasverband, dass in der ganzen Diskussion um das Wehrdienstmodernisierungsgesetz man verstanden hat, dass es nicht nur darum gehen kann, angesichts der Kriegsgefahren die Verteidigungsfähigkeit im engeren Sinne dadurch zu fördern, dass man junge Männer für den Dienst an der Waffe begeistert, sondern wenn wir als Gesellschaft krisenresilient werden wollen, wenn wir den Zusammenhalt stärken wollen, dann sollten wir junge Menschen für alle Formen des freiwilligen Engagements gleichmäßig begeistern. Es wird ja jetzt in dem Brief, der geplant wird, auch der Hinweis auf die freiwilligen Dienste, das freiwillige soziale Jahr enthalten sein. Das ist ein großer Erfolg aus unserer Sicht, dass wir das geschafft haben und dass auch 50 Millionen zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, damit die Freiwilligen im sozialen Bereich auch wirklich Einsatzorte finden. Ich hoffe, dass wir auch bei den bei den Rahmenbedingungen dann nachbessern können, weil beim Sold hat man ja erhebliche Aufwüchse. Die Freiwilligen im freiwilligen sozialen Jahr kriegen im Durchschnitt 200 Euro Taschengeld. Das ist zu den 2500 Euro Sold ganz schön weit entfernt. Und es geht nicht ums Geld im engeren Sinne, aber wenn ein junger Mensch aus einer Familie, die ökonomisch nicht auf Rosen gebettet ist, sich entscheidet, nach der Schule nicht in die Ausbildung zu gehen, sondern ein solches freiwilliges Jahr dazwischen zu schieben, dann muss es schon ökonomisch irgendwie auch funktionieren. Und da finde ich die Diskussion um ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr ehrlich gesagt auch ein bisschen unehrlich, dass man sagt, da kommen wir jetzt mit der Pflicht, damit möglichst viele junge Leute diese nützliche Erfahrung machen, wohl wissend, dass wenn man bei den Rahmenbedingungen ein bisschen was verbessern würde, die Anreize auch ohne Pflicht funktionieren würden.
Vielen Dank. Heute haben wir einiges gelernt. Viel über die Wohlfahrtsverbände und auch viel über die Zivilgesellschaft, dass das nämlich keineswegs ein Hobby ist, sondern ein Stützpfeiler dieser Gesellschaft, ein Wasserstandsmelder und vieles mehr. Und dass sie eigentlich nicht im Schatten arbeiten, sondern im Flutlicht.
Ja.
Wir haben wie immer 3 Argumentationshilfen für euren nächsten Küchentischstreit. Die erste ist, wird die Zivilgesellschaft kontrolliert?
Ja, staatlich, freiwillig, medial und über Transparenzstandards.
Zweitens, lähmt Kontrolle Engagement?
Nein, gute Kontrolle schafft Vertrauen und schützt vor Missbrauch.
Drittens, warum Transparenz?
Weil sie Unabhängigkeit schützt und Glaubwürdigkeit stärkt.
In der nächsten Folge fragen wir, warum steht Zivilgesellschaft gerade unter Druck? Unser Gast kommt dann aus dem viel kritisierten Bereich Umwelt- und Verbraucherschutz, Sebastian Metzger.
Also bleibt dran und abonniert uns. Die NGO-Debatte geht uns wirklich alle an.
Das war die NGO-Debatte, eine Produktion der Mäzenata-Stiftung und Wider Sense. Redaktion und Konzept: Viktoria Strachwitz und Michael Seberich. Gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung und der Schöpflin-Stiftung.